das sehr viel schwierigere als Unternehmer in Anführungszeichen, westeuropäischen, mitteleuropäischen, europäischen und vor allen Dingen deutschen Finanzwelt klarzumachen. Und das geht mir so und vielen meiner Kollegen so, die kleinere oder größere Firmen haben, dass wir eben nicht Coca-Cola herstellen oder Milchreis oder Brot.
Hallo und herzlich willkommen zu Entscheider im Fokus, dem Podcast, in dem Unternehmerpersönlichkeiten zu Wort kommen, die Haltung zeigen, neue Wege gehen und unsere Wirtschaft von morgen mitgestalten. Ihr Gastgeber ist Harald de Vries, CEO des KMU Network. In dieser Folge begrüßen wir Dirk van den Berg, Gründer und Geschäftsführer der Outremer Film GmbH aus Berlin. Als international gefragter Filmemacher mit geopolitischem Schwerpunkt erzählt er, wie Hallo und herzlich willkommen zu Entscheider im Fokus, dem Podcast, in dem Unternehmerpersönlichkeiten zu Wort kommen, die Haltung zeigen, neue Wege gehen und unsere Wirtschaft von morgen mitgestalten. Ihr Gastgeber ist Harald de Vries, CEO des KMU Network. In dieser Folge begrüßen wir Dirk van den Berg, Gründer und Geschäftsführer der Outremer GmbH aus Berlin. Als international gefragter Filmemacher mit geopolitischem Schwerpunkt erzählt er, wie investigative Dokumentationen wie Im Schatten der Bombe für das ZDF realisiert, warum die deutsche Bankenwelt für kreative Geschäftsmodelle oft ein schwarzes Loch ist und welche Rolle Vertrauen, internationale Netzwerke und narrative Kraft in seiner Branche spielen. Herzlich willkommen, Herr van den Berg.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne. Wie sind Sie zur Filmproduktion gekommen? Was war Ihr Weg in diese Branche?
Der war anders als bei vielen, die so sagen, dass sie das mit 6 Jahren sich schon ausgedacht haben oder noch früher, als wir zum ersten Mal im Kino waren. Ich bin übers Theater, ich habe 25 Jahre in Italien gelebt, habe dort studiert, hatte das Glück, fantastische Meister, einen vor allen Dingen zu haben und über diese Menschen, die ihr Wissen, ihre Lebenserfahrung, eben nicht nur ihr Können, sondern eben auch ihre Lebenserfahrung weitergegeben haben, bin ich erst zum Theater gekommen, dann zur Oper, dann zum Film, Kino etc. und habe dann Anfang der 2000er Jahre nach 10, 12, 15 Jahren fiktionalem Film, also das, was man als Spielfilm bezeichnet, Kino etc., beschlossen, dass ich Dokus interessanter finde und habe dann komplett umgesattelt, bin 2007 nach Berlin gezogen, weil Rom Schluss war, es war zu Ende, also die Lebensphase war einfach zu Ende und habe dann ganz neu angefangen und das hat ein bisschen gedauert, aber es läuft mittlerweile.
Gab es denn einen bestimmten und besonderen Moment, der Sie zur Gründung Ihrer Gesellschaft, Ihrer Outremer Film bewogen hat?
Ja. Den gab's. Mir hat der damalige Direktor von Arte in einem Gespräch gesagt, wenn du schlau bist, dann gründest du deine eigene Firma, dann bist du unabhängig, dann kannst du deine Projekte einreichen, kannst deine Projekte gestalten. Das Risiko ist höher, klar, aber du bist der Einzige, der dafür verantwortlich ist. Und wenn dir das liegt, versuch's einfach, wenn dir das liegt, dann ist das eine bessere Möglichkeit, als nur in Anführungszeichen als Regisseur oder Autor für andere tätig zu sein. Und genauso ist es gekommen.
Ja. Was ist denn das unternehmerisch Herausforderndste an Ihrer Arbeit?
Den Geldgebern, speziell den Finanzinstitutionen. Moment, Entschuldigung, jetzt kommt ein ganz großer, sehr seltener Lastwagen hier vorbei. Das passiert nämlich fast nie. Das ist einmal am Nachmittag. Sie fragten nach dem Herausforderndsten. Es gibt zwei Kriterien. Das eine ist inhaltlich, dass man die Sujets findet, die Leute nicht nur interessieren, sondern die einen selbst interessieren und von denen man glaubt oder von denen ich glaube, wir glauben. Ich bin ja mit einem französischen Partner in Crime sozusagen verbandelt seit fast 10 Jahren, mit dem wir das zusammen machen, dass wir Themen finden, die sowohl heutzutage relevant sind, die extrem wichtig sind und die Menschen beschäftigen auf der einen Seite und die auf der anderen Seite aber historische Wurzeln haben. Denn sehr oft erklärt sich sehr viel von dem, was wir heute glauben, das uns so überwältigt, aus der Kenntnis der Geschichte. Das ist die eine Sache, das ist das Inhaltliche. Das sehr viel Schwierigere als Unternehmer in Anführungszeichen. Ich bin wirklich eher ein kreativer Mensch als ein unternehmerischer Mensch. Ich muss mich dazu jedes Mal wieder neu zwingen, diese beiden Hüte aufzusetzen, den einen abzusetzen, den anderen aufzusetzen. Das sehr viel schwieriger ist es der westeuropäischen, mitteleuropäischen, europäischen und vor allen Dingen deutschen Finanzwelt klarzumachen. Und das geht mir so und vielen meiner Kollegen so, die kleinere oder größere Firmen haben, dass wir eben nicht Coca-Cola herstellen oder Milchreis oder Brot, sondern dass wir Filme machen und jeder Film ist ein neuer Prototyp. Jeder Film muss neu entwickelt werden. Jeder Film steht auf ganz neuen Füßen, muss neu aufgebaut werden. Und das hört sich erstmal ganz überzeugend an. Und da sagen die meisten dann, ja, können wir nachvollziehen. Wenn es dann aber an die erforderlichen Papiere, Dokumente etc. etc. geht, die man zum Beispiel beibringen muss, wenn man einen Kredit beantragt. Und Kredite sind in dieser Branche extrem wichtig in der Vorphase. Wenn ich einen Film, ich muss kurz ausholen, wenn ich einen Film entwickle, arbeite ich mindestens 6, 7, 8 Monate an der Themenfindung, an den Menschen. Ich mache Reisen. Ich muss die Leute persönlich kennenlernen. Das geht nicht über Video, über Bildschirm. Ich muss die Orte kennenlernen. Ich muss im Zweifelsfall schon ein bisschen was drehen, damit es in Teaser kommt. Teaser ist ein kleines Video, mit dem man dann besser verkaufen bzw. besser zeigen kann, was man eigentlich machen möchte. Das kostet Geld. Und meine eigene Zeit kostet natürlich auch Geld. Nicht zu sprechen von den Reisen etc. etc. Das heißt, wir haben jedes Mal Vorkosten von 20, 30, 40, 50.000 Euro, sowas. Der gibt mir die, wenn ich noch keinen Sender habe. Denn den werde ich ja damit erst erreichen, mit dem Material, was ich angesammelt und mit dem Vorschnitt, also mit dem Teaser etc., den ich da herstelle. Das gibt mir kein Mensch. Ich habe das Glück, eine Bank gefunden zu haben, die das relativ gut kann, bei der ich mittlerweile bin. Das ist die einzige in ganz Deutschland mittlerweile, die ein Mediendepartment hat. Das heißt, wo Leute sitzen, die diese Vorgänge kennen. Weil alle anderen sagen dir, ja, wie sieht denn das mit mit dem Jahresabschluss vom letzten Jahr aus und vorletztes Jahr? Und alle anderen sagen dir dann, wie kann das denn sein, dass ihr letztes Jahr gar nichts gemacht habt? Ja, wir haben letztes Jahr nichts produziert, weil letztes Jahr haben wir entwickelt. Im Jahr davor haben wir produziert. In dem Jahr nochmal davor haben wir wieder entwickelt. Das läuft nämlich immer so. Man entwickelt so und so viele Monate, produziert dann, kriegt mit einem Mal einen ganzen Batzen Geld, den man fast komplett wieder ausgibt. Das geht ja alles drauf für Reisen, für Menschen etc. etc. Und dann ist wieder nichts. Und genau dieser Vorgang ist nicht vermittelbar. Es gibt noch ein weiteres Thema. Wenn Sie mit Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, und das tun wir meistens, ob das in Deutschland, Frankreich oder woanders ist, sind Sie dazu verpflichtet, Wahlbürgschaften beizubringen über einen großen Teil dessen, was Sie an Summe für den Film tatsächlich vom Sender bekommen. Das ZDF gibt mir X und ich muss von dem X 60% avalieren, weil sonst das Risiko zu hoch ist für den Sender, beziehungsweise weil sie obligatorisch durch Staatsvertrag etc. etc. dazu verpflichtet sind, sich dann irgendeiner Weise zu versichern. Also suche ich mir jedes Mal eine Wahlbürgschaft. Das geht auch immer irgendwie, aber es ist unglaublich mühsam, weil da gerät man an noch schlimmere Menschen, nämlich an die Versicherungen. Und die Versicherungen fragen an noch schlimmere Dinge. Ja, wie kann denn das sein, dass sie letztes Jahr nichts gemacht haben? Und wenn man da keine guten Argumente hat, dann passiert es, das war kurz nach Corona so, kurz nach Corona gab es einen einzigen Versicherer, der sowas machte in Deutschland. Und er hat innerhalb von 3 Monaten die Preise um 300% angehoben. Um 300%. Das heißt, da zahlen Sie für eine Wahlbürgschaft von, was weiß ich, 120.000 Euro, zahlen Sie 20.000 Euro. Von denen müssen dann 15.000 auf ein extra Konto, die darf man dann gar nicht anfassen, was völliger Quatsch ist, weil genau das Geld braucht man ja eigentlich, um den Film machen zu können, anfangen zu können, etc. Das geht mittlerweile wieder etwas besser, weil es gibt mittlerweile 3 Firmen diesmal, aber es sind 3. Was ich meine ist, es gibt wenig Verständnis für die Filmbranche, es gibt wenig Verständnis für die Modebranche, es gibt wenig Verständnis für all die, die eben nicht regelmäßig produzieren, das ganze Jahr durch, sondern die zwischendurch einfach mal lange Phasen haben, wo sie, um produzieren zu können, recherchieren, in die Welt fahren, etc., etc., um ein Produkt herstellen zu können, das jedes Mal wieder neu einzigartig sein muss, weil das ist was wir machen. Jeder Film ist neu, jeder Film ist einzigartig. Selbst wenn die Arbeitsprozesse dann, während man dreht, während man produziert etc., ähnlich sind. Aber die Findung ist jedes Mal neu.
Da will ich doch mal nachhaken. Also wenn Ihnen jetzt mal egal, ZDF, RTL, wer auch immer einen Auftrag gibt. Also in meinem Verständnis ist es so, jemand gibt mir einen Auftrag. Macht bitte einen Film zum Thema X. Ja, da muss er mir auch 50%, 70% anzahlen, damit ich dann damit loslegen kann. Das scheint aber in dem Fall nicht zu sein bei Ihnen, ne? Habe ich das richtig
Das
verstanden?
haben Sie genau richtig verstanden.
Nein.
Das war vielleicht mal so in den 90ern, dass das so ging. Heutzutage ist es extrem schwierig, dass sowas passiert, denn die Sender vergeben gar keine Aufträge mehr in dieser Art und Weise. Ja, sie vergeben zum Beispiel Aufträge an Firmen, die ihnen für die nächsten 5 Jahre, was weiß ich, die Videos machen fürs Wetter. Oder die ihnen serielle Geschichten machen, die jede Woche einmal vorkommen oder jede Woche zweimal oder solche Geschichten. Einzelne Filme, ob das jetzt Spielfilme oder Dokumentarfilme sind, ist da relativ egal. Einzelne Filme, da ist der Produzent, der gleichzeitig Autor ist in meinem Fall, immer derjenige, der an die Sender herantritt und sagt, ich habe eine Idee. Das haben die Sender nicht selber. Und dann geht man durch Redaktionskonferenzen etc. etc. Das Ganze dauert auch wahnsinnig lang teilweise. Auch
Aber wenn
das
die jetzt
ist.
die Idee kaufen, wenn die jetzt die Idee kaufen und sagen, jawohl, ich kaufe die Idee, du willst einen Film über Innsbruck machen, wunderbar, passt super ins Programm. So, da habe ich noch einen Auftrag.
Genau.
So, und mit dem Auftrag gehe ich dann zur Bank. Ich sage, pass auf, ich kriege vom ZDF 1 Million für den Film. Ja, so, jetzt gib mir mal 500.000. Dürfte doch nicht so schwer sein, oder?
Machen die nicht. Das machen
Gar
sie
nicht.
einfach nicht. Ne,
Okay.
machen sie nicht, weil sie sich nicht auskennen. Ja, es könnte ja schief gehen. Was passiert denn, wenn sie während der Reise krank werden? Beispiel, wir waren jetzt bei diesem Film, den wir gerade gemacht haben, Silent War, im Schatten der Bombe. Ich war noch nie so weit weg von zu Hause. Wir waren 14.500 Kilometer weit von Europa weg. Wir waren auf den Marshallinseln. Das ist auf der anderen Seite des Globus. Das ist zwischen Hawaii und Australien. Das war einer der Gründe dafür, warum mir kein Mensch eine Versicherung gegeben hat. Da war ja noch nie einer. Da gibt es nur einen Militärflughafen. Wie kommt man nicht? Und da mussten wir hin, weil das ist einer der Orte, an dem die Amerikaner in den 50er, 60er, 70er Jahren die allermeisten, vor allen Dingen Wasserstoffbombenversuche gemacht hat. Und da mussten wir hin. Wir mussten das sehen, wir mussten mit den Leuten sprechen, mit den Überlebenden etc. Wir mussten die Orte sehen, all diese Dinge. Ich habe keine Versicherung bekommen. Sie haben das Thema angesprochen, dann muss der Sender dir doch Geld geben. Das tut er aber nicht. Der Sender gibt einem so und so viel Prozent am Anfang, so und so viel Prozent vom Drehbeginn, so und so viel Prozent, wenn man den Rohschnitt abgeliefert hat, etc. Das heißt, der Sender macht klassisch Ratenzahlungen. Man hat nie die gesamte Summe auf einmal, sondern man hat Stückchen davon und muss in seinem Cashflow-Plan sich einteilen, was wann ausgegeben wird. In all dem ist aber eben nicht eingeschlossen, zum Beispiel die Entwicklungsphase, also all das, was man macht, bevor man mit seiner Idee zum Sender geht. Und da kann ich Ihnen sagen, Sie haben eine Chance, wenn Sie mit so einem Menschen von einem Sender sprechen. Sie haben eine Chance. Und diese eine Chance, diese Viertelstunde, ne, diese berühmte, es gibt ja das berühmte Wort vom Elevator Pitch, ne, also dass jemand in den Aufzug einsteigt, das kommt aus dem Amerikanischen, da sind die langen Aufzüge, die bis in den 50. Stock fahren, das dauert vielleicht eine Minute. Und wenn Sie in dieser Minute es schaffen, dem zufällig auch im Aufzug vorhandenen Executive von irgendeinem Sender zu erzählen, warum die denn ausgerechnet ihren Film machen, dann haben sie gewonnen. Also der Elevator Pitch, der muss stimmen. Wenn sie das hingekriegt haben, bis zu dem Moment, müssen sie aber so viel wissen und so viel Fakten und so viel auch persönliche Kontakte und vor allen Dingen das, was Insight genannt wird, also das, was mich auszeichnet gegenüber vielen anderen, die im Zweifelsfall die gleiche Idee haben. Dass ich zum Beispiel mit dem ehemaligen NATO-Generalsekretär gut bekannt bin, der mir Dinge erzählt, weil wir uns kennen, die er anderen nicht erzählen würde. Solche Geschichten, die muss man dann auf Tasche haben, auf Lager haben und mit denen muss man dann an diese Leute.
So, dann gehen Sie zum ZDF, zu RTL, zu ProSieben, wem auch immer, und sagen, ich habe jetzt dieses Projekt und der Sender kauft das Projekt. Er sagt, jawohl, wir machen das. So, dann haben Sie einen Preis mit denen vereinbart. Und in dem Preis, den Sie vereinbaren, sind ja Ihre 50.000 Vorkosten in irgendeiner Form mit realisiert.
Klar.
Ja, also egal, wann die jetzt, wann das jetzt gezahlt wird, ob es dann am Ende kommt oder mittendrin
Genau.
oder wie auch immer. Okay. So, aber wenn ich jetzt bei dem Sender, und egal welcher Sender das doch immer ist, diesen Vertrag habe, ist doch so gut wie Bargeld.
Sollte so sein, ist es aber nicht, weil Banken
Okay.
sich mit Filmwirtschaft nicht auskennen. Die kennen sich einfach nicht aus. Das heißt, es ist tatsächlich, sie wissen nicht, was sie dahinter in der Hand haben.
Aber wenn mir
Es
ein
ist.
8-Milliarden-Unternehmen, sage ich jetzt mal, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, mir ein 8-Milliarden-Unternehmen einen Vertrag gibt, dann ist doch da kein, nicht die geringste Gefahr eines Zahlungsausfalls anzunehmen.
Da würde ich wahrscheinlich als Banker sagen, doch, die Gefahr ist da, denn wenn der Herr Frankenberg krank wird als Regisseur oder ausfällt oder irgendetwas passiert, dann ist das nicht so. Und dann sage ich, ja, aber ich habe eine Versicherung, das ZDF macht mir auch eine eigene Versicherung, etc., etc. Und dann wird aber gesagt, ja, aber das Risiko, es wird jedes Mal wieder gekämpft. Und jeder, ich sag's mal frei heraus, Sie können das ja dann, Sie können sich dann überlegen, ob Sie es drin lassen oder nicht. Es war mal so, dass an den entscheidenden Stellen Leute sitzen, die Entscheidungen fällen konnten. Das ist heutzutage extrem selten. Ob das ein Sender oder eine Bank ist, ist völlig egal. Menschen heutzutage sichern sich immer ab. Es geht immer um Absicherung. Ich will kein Risiko eingehen. Früher war es so, ich habe einen guten Freund hier, der war mal Intendant vom ORF, also vom Österreichischen Rundfunk. Der sagt, er hat früher einfach gesagt, nee, dir gefällt mir, das machen wir. Und dann war das auch so. Das finden Sie heute nicht mehr. Ich muss den fragen, ich muss den fragen, ich muss den Vorsitzenden, ich muss den. Es geht in den Umlauf, es müssen, was weiß ich, wie viele Leute sagen, ob das gut ist, ob sie das gut finden. Jeder hat Feedback, ja, könnten wir das nicht ein bisschen anders machen? Ich würde aber noch den anderen Aspekt noch hineinnehmen. Und das haben sie sowohl inhaltlich als auch finanziell. Es gibt in den Banken keine Menschen, die sagen, wir sehen den Vertrag vom ZDF. Wir sehen den Betrag, der da drin steht. Wir sehen die Zeit. Wir sehen im Zweifelsfall die Deadline. Wir sehen, dass da Produktionsprozesse sind, dass da Daten drin sind. Wir vertrauen Ihnen. Sie haben schon so und so viele Filme gemacht, etc. Wir machen das. Das passiert einfach nicht.
Ja, okay, verstanden. Lass uns das Thema wechseln, sonst beißen wir uns hier beide noch
Ja.
fest. Okay. Was macht Ihre Firma besonders? Was ist das Alleinstellungsmerkmal am Markt?
Breiteste internationale Kontakte in alle Welt. Ich kenne in Deutschland weniger Menschen als im Ausland. Das, was bei anderen im Zweifelsfall ein Defekt wäre, ist bei mir Gott sei Dank der Vorteil in Anführungszeichen. Ich hab lange, wie gesagt, nicht nur in Rom gelebt, sondern im Nahen Osten, in den USA, in Südamerika, an vielen, vielen Orten der Welt und habe von dort Freunde mitgebracht, Bekanntschaften mitgebracht, das klassische Network, aber eben international. Und das ist das Netz, was mich wirklich auffängt und was mich auf der anderen Seite auch hält, weil über diese Menschen findet man eben auch noch andere Menschen. Und in Italienisch sagt man da cosa nasce cosa, also von einer Sache kommt man auf die andere und von einer Bekanntschaft kommt man auf die andere Bekanntschaft. Und genau so ist es. Es hilft natürlich auch, dass ich Rheinländer bin, gebürtiger. Das heißt, ein gewisses offenes Wesen muss man schon haben, ansonsten funktioniert das nicht. Vielleicht ist mein einziges Talent, dass ich relativ viele Sprachen relativ gut spreche.
Wollte ich gerade nachhaken, genau. Welche sprechen Sie?
Neben Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch, leidlich Russisch war mal besser als heute und ein Fitzelchen Arabisch auch.
Spannend, sehr, sehr spannend. Wie wählen Sie denn Ihre Themen aus? Was interessiert Sie an einem Projekt wie zum Beispiel im Schatten der Bombe?
Das passiert mittlerweile, Gott sei Dank, während man einen Film macht, kommt man auf den nächsten. Im Schatten der Bombe hat sich ergeben, wir haben ein Interview gehabt in Hiroshima in Japan vor 3 Jahren mit einem großartigen amerikanischen Wissenschaftler, der seit 11 Jahren recherchiert hatte an Atomtests, Atomversuchen auf der ganzen Welt und an den Prinzipien, die dahinter stecken. Eben nicht nur dezidiert Frankreich, dezidiert England, dezidiert Sowjetunion etc., sondern gewisse Phänomene, die auf der ganzen Welt auftauchen. Der hat uns in dem Interview das erzählt. Wir wollten ihn eigentlich in den letzten Film machen, den wir produziert haben, Doomsday Clock, über das Bulletin of the Atomic Scientists, also das wissenschaftliche Netzwerk, was Einstein und Oppenheimer gegründet hatten. kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und haben uns dann dagegen entschieden, weil seine Geschichte war zu groß und zu wichtig. Und es erschien uns in der Sekunde, noch in Hiroshima selber, Stoff genug und interessant genug, um da draußen einen neuen Film zu machen. Und genauso ist es auch gekommen. Bei diesem Film hier ist uns das Gleiche passiert. Wir haben auch bei diesem Film hier jemanden kennengelernt, neu kennengelernt, der uns mit der Nase auf ein weiteres Thema gestoßen hat. Und das wird das Thema unseres nächsten Films sein. Kann ich Ihnen aber im Moment noch nicht verraten.
Ja gut, okay, wir lassen uns überraschen. Ja. Wie gelingt es Ihnen denn, komplexe geopolitische Themen für ein breites Publikum aufzubereiten?
Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Das gelingt, indem man, hört sich so einfach an. Es gibt bestimmte gewisse Voraussetzungen dazu. Ich alleine könnte das nicht. Das ist einer der Gründe dafür, warum ich meinen wunderbaren Partner in Crime, wie ich ihn genannt habe, Pascal Verhoest habe in Frankreich. Pascal ist der Strukturalist. Er strukturiert und ich hänge sozusagen die bunten Blätter an die Bäume. Das heißt, er ist der strukturgebende Autor und ich bin der Regisseur, der die Farbe, die Bilder, die Emotionen etc. bringt. Das ist nicht unwichtig, weil sein Talent ist das und mein Talent ist das. Ich habe viele Jahre versucht, das andere auch gut zu können. Ich kann es leidlich, aber er kann es einfach sehr viel besser. Und das hilft schon mal. Also nicht alleine zu sein bei so etwas ist extrem wichtig. Und auch so uneitel zu sein, das zugeben zu können. Ich muss sagen, ich kann mir keine Filme mehr, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, das zu machen ohne Pascal, also ohne meinen Partner. Und bei ihm ist es genauso andersrum. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, Sie müssen versuchen, die Geschichten so zu erzählen, dass der Kern drin bleibt, dass Sie sich aber nicht zu sehr in zu viel Detailwissen und zu viel Vorwissen verlieren, das man haben muss, um der Geschichte noch folgen zu können. Das heißt, man muss im Grunde genommen bei jedem Treppchen, das man raufgeht oder dass man in der Geschichte weitergeht, schauen, kommen die Leute noch mit? Kommt meine Mutter noch mit, ist im Grunde genommen die Frage. Ne? Kommt mein Bruder noch mit? Kommt der Cousin noch mit? Kommt der Bäcker unten an der Straße noch mit? Es müssen nicht alle mitkommen, aber es ist schön, wenn alle mitkommen würden, ohne große Anstrengung. Und wenn das Niveau höher werden muss, dann muss man dafür selber sorgen. Das heißt, dann muss ich selber zwischendurch Stücke einbauen, in denen ich sage, worum es geht, um dieses Wissen weiterzuvermitteln. Ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel in zwei Sätzen. Unser erster Film, den wir gemacht haben vor 8 Jahren, war eine Enthüllungsgeschichte über Saudi-Arabien. In Saudi-Arabien gab es 1979 in der großen Moschee von Mekka einen Aufstand, bei dem 100.000 Leute zu Geiseln geworden sind, am Höhepunkt der Hadsch. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Das Ganze hat 12 Tage gedauert. 12 Tage lang haben die Saudis es nicht hinbekommen, dieses Ereignis, diese komplett abgeriegelte große Moschee zu befreien. Es ist dann gelöst worden mit Hilfe eines französischen Elite-Teams etc. Trotzdem ist dieses Ereignis geworden zum Urknall dessen, was man heute als religiös motivierten islamistischen Terror versteht. Da kommt's her. Da ging das Ganze los. Das heißt, das Thema an sich war schon
Wann
komplex.
war das ungefähr? Wann war das?
Das war 1979. Am
79.
20. November 1979 ist das Ganze losgegangen.
Okay.
Und wenn Sie auf die Webseiten von Outremer schauen, es gibt für jeden Film, den wir machen, Unterwebseiten. Jeder Film hat seine eigene Webseite. Da steht genau drin, wer hat mitgemacht, Biografien davon, Geschichte vom Film, den Teaser. Und eben auch Zugang zum Film selber, sofern wir die Rechte haben, und das haben wir meistens. Bei dem Film, Sie hatten gefragt, wie vermittle ich das? Bei dem Film war die große Unbekannte, und das ist uns aber erst im Schnitt klar geworden, gar nicht so sehr die Story selber, sondern die Tatsache, dass wir von einem Land sprachen, das kein Mensch kennt. Weil es gibt fast keine Länder, die so verschlossen sind wie Saudi-Arabien. Es ist mittlerweile offener als damals, aber es war damals eben noch das war vor Kronprinz Mohammed bin Salman, vor der großen Öffnung, bevor Frauen Auto fahren durften, etc. Das ist ja gerade erst mal 3, 4 Jahre her. Und den Film haben wir gemacht vor 8 Jahren. Das Land war eine Blackbox. Und in diesem Land gibt es bestimmte Dinge, die für uns, also für uns westliche Europäer, überhaupt für Westler, komplett unerklärlich oder unbekannt waren. Das mussten wir erstmal, und das haben wir realisiert im Schnitt von dem Film, das mussten wir erstmal überhaupt in den Film reingeben, damit die Leute mitkommen konnten und das und überhaupt dass wir sie dahin bringen konnten, unsere Geschichte überhaupt beginnen zu können. Die Nichttrennung von Kirche und Staat. Die Tatsache, dass Mekka, anders als der Vatikan, eben nicht nur das spirituelle Zentrum dieser Religion ist, sondern das physische Zentrum, gegen das sich jeden Tag Milliarden von Gläubigen wenden. Das ist ein physischer Ort. Die Leute beten nicht alle in den katholischen Kirchen gen Rom. Das tun sie nicht. Bei Mekka ist es eine ganz andere Geschichte. Mekka hat eine ganz andere Bedeutung. Deshalb hatte diese Belagerung der großen Moschee eine ganz andere Bedeutung für die Muslime auf der Welt. Und all diese Dinge muss man halt erzählen und man kann sie nicht weglassen und einfach sofort die ganze Geschichte erzählen, weil dann verliert man, dann die Menschen verstehen nicht, warum das dann so wahnsinnig wichtig ist, was da gerade passiert. Und sie verstehen auch nicht, warum es so wichtig ist, dass am Ende von dieser Belagerung die Hälfte von dieser Moschee zerstört worden ist. Und ich verrate nicht von wem. Dazu müssen Sie sich den Film angucken. Aber es war eben so verstörend für die allermeisten, dass der junge Bin Laden damals, Osama Bin Laden damals mit 15, dieses Ereignis zum Anlass genommen hat, um sich so zu radikalisieren, dass er wenige Jahre später mit dem angefangen hat, was ihn dann zu dem gemacht hat, was wir heute kennen von Osama Bin Laden.
Ja, okay. Haben Sie denn auch Mekka gedreht?
Ich sag mal, wir haben unsere Kameras in Mekka gehabt. Damit habe ich Ihnen nicht beantwortet, ob ich persönlich in Mekka war. Das
Alles,
darf ich
okay.
nicht. Das
Ja, ich
darf
habe
ich.
das. Das war auch der Sinn meiner Frage, das herauszufinden. Ja,
Ja,
okay.
unsere Kameras waren in Mekka. Ja.
Ja, gut, okay, wunderbar. Gut, nächste Frage. Welche langfristige Vision verfolgen Sie mit Outremer-Filmen?
Oh, das ist eine gute Frage. Den Menschen und mir selber immer wieder klarzumachen, dass nichts von dem, was heute passiert und vor dem wir manchmal stehen und sagen, um Gottes Willen, was machen wir denn jetzt? Nichts von dem ohne historische Wurzeln ist. Und immer erklären zu können oder versuchen zu können, die Hintergründe so aufzubereiten, dass meine Zuschauer die Angst verlieren. Nehmen Sie jetzt das Thema Atomraketen. In Deutschland sind in Fernsehdebatten, in den Zeitungen etc. Es dauert die Rede davon, Putin macht Angst etc. Warum ist das so? Weil die meisten Leute keine Ahnung haben von dem, was Putin da eigentlich tut. Ein Teil von dem, was wir in Silent War erzählen, ist eine Analyse, warum und weshalb und wieso Wladimir Putin heute und vielleicht demnächst Xi Jinping in China in dieser Art und Weise mit Atomraketen droht und warum diese Drohung so wahnsinnig effizient ist. Und das ist ein bisschen unser Ziel. Wir wollen versuchen, bestimmte Dinge, die große Sorgen, große Ängste oder auch großes, wie sagt man, Nichtvertrauen generieren, entkräften und historisch belegen, indem wir einen Bogen schlagen, der aus der Vergangenheit in die Gegenwart kommt, warum man sich diese Sorgen nicht machen muss. Es hat eine wunderbare Dame gegeben vor 3 Jahren, die ganz am Anfang von der Ukraine-Krise gesagt hat, nicht die Bombe ist die Waffe, sondern die Angst vor der Bombe ist die Waffe. Und das ist exakt das, was in Deutschland passiert. Der Satz funktioniert gut, aber dann müssen Sie es auch erklären, warum das so ist. Und genau das versuchen wir in den Filmen zu tun. Und jetzt ist es das Thema und demnächst wird es ein anderes Thema sein. Aber das ist die Ambition, die ich habe. Versuchen, Dinge zugänglich zu machen, vor der die Menschen stehen und sagen, Gottes Willen, ich verstehe es nicht, ich habe keine Ahnung, etc. Doch, das kann man schon verstehen. Und dabei möchte ich gerne helfen. Oder wir möchten dabei
Ja.
gerne helfen.
Ja. Eine starke Vision braucht ja auch wirtschaftliche Substanz, da haben wir schon drüber gesprochen. Gerade bei Filmprojekten ist die Finanzierung ja oft ein Drahtseilakt. Nun hatten wir das Thema ja schon angesprochen, so ein bisschen. Können Sie doch mal kurz zusammenfassen, wie ein typisches Finanzierungsmodell aussieht? Jetzt mal ohne gute und schlechten Seiten, sondern nur einfach das Modell darstellen.
Bei uns ist es normalerweise so, dass wir international koproduzieren. Wir haben, wenn wir denn wir müssen immer erst einen allerersten Sender finden. Und wir sind in diesem Falle mein französischer Partner und ich. Das heißt, ich suche einen Sender in Deutschland, er sucht einen Sender in Frankreich. Das ist manchmal Arte. Arte finanziert aber immer nur eine von den beiden Seiten. Arte ist zwar ein deutsch-französischer Sender, aber der arbeitet eben nur entweder mit dir als Franzosen zusammen oder mit dir als Deutschen. Er arbeitet nie mit beiden gleichzeitig zusammen, weil es innerhalb von Arte so große Spannungen gibt. Das machen die einfach nicht. Das heißt, Pascal Verroux sucht sich in Frankreich seinen Sender, ich suche mir meinen. Wir haben ein Budget, was wir vorher entwickelt haben, von dem wir glauben, dass es richtig ist für die Reisen etc. Ich sage jetzt mal eine Zahl, 500.000 Euro. Und dann kriegen wir von, das sind jetzt alles fiktive Zahlen, kriegen wir von Arte Deutschland 100.000 und dann wissen wir, 400.000 fehlen noch. Und dann geht die Reise los. Dann müssen sie das Ganze ausfinanzieren. Und die Reise geht buchstäblich los. Wir finanzieren das Ganze, indem wir Sender aus anderen Ländern dafür interessieren, indem wir Sender aus anderen Ländern dafür ansprechen und suchen uns, je nachdem, was es für ein Thema und für ein Sujet ist, die dazu passenden Sender. Durch persönliche Kontakte einerseits, aber dann auch durch etwas, was mittlerweile ziemlich gut funktioniert. Das sind die sogenannten internationalen Pitches. Das heißt, da stellt man sein Projekt vor, hat eine gewisse Zeit, Viertelstunde mit Gong und Zeituhr, die richtig runterläuft, und sitzt vor einem Hufeisen. Und in diesem Hufeisen sitzen 35 Redakteure aus den Sendern der ganzen Welt, von CNN bis NHK in Japan und die ganzen Europäer etc. Und wenn man da jemanden interessiert, dann kann man nach diesem Pitch, was man gehalten hat, dort auf einer Bühne mit seinem Teaser, mit seinem Videomaterial etc., wenn man Glück hat, die sogenannten 101-Gespräche führen. Und am Ende von so einem 101-Gespräch sagt dann jemand, da mache ich mit. Oder er sagt, ja, weiß ich nicht, schwierig. Das Beste, was einem passieren kann, ist, dass man aus so einer Sache rausgeht mit einem Vorvertrag und mit einer Zahl, die man im Kopf hat. Es ist mühsam. Sie brauchen, um ein Projekt von 500.000 zu finanzieren, wie dieses hier, oder von 1 Million, das ist relativ egal, brauchen Sie mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar länger.
Okay. Gibt es denn auch alternative Finanzierungswege, die für Sie funktionieren?
Es gäbe alternative Finanzierungswege, aber wir sind nicht in den USA. Und in den USA könnte das Ganze auch über private Gelder funktionieren, es könnte über Stiftungen und Ähnliches funktionieren. Es gibt zwar auch in Deutschland oder in Europa Stiftungen, die sind aber meistens zweckgebunden oder sie fallen in dem Moment nicht mehr, sie funktionieren in dem Moment nicht mehr, wo man ja eigentlich möchte, dass das Ding, dass der Film ins Kino kommen soll, ins Fernsehen kommen soll und Ähnliches. Da wird es dann schon sehr viel schwieriger. Sehr oft sind Stiftungsgelder auch nur sehr klein. Die geben dann 30.000 oder sowas. Und das ist dann zwar auch Geld und wichtig, und das hatten wir auch schon, hier bei diesem Film, von dem ich eben sprach, bei dem Mecca-Film hatten wir zwei Stiftungen dabei, mit kleinen Beträgen, die trotzdem wichtig waren. Damit haben wir unsere Reisen finanziert zum Beispiel. Venture Capital oder solche Geschichten habe ich noch nie gehabt. Ich habe schon zweimal sehr unseriöse Angebote bekommen von Staaten, die gerne gehabt hätten, dass man bestimmte Sujets in bestimmter Art und Weise erzählt und uns den ganzen Film finanziert hätten. Habe ich aber dankend abgelehnt, das Ganze bis zum Ende verfolgt, um mal zu gucken, was steht denn da am Ende für eine Zahl unten drunter. Und dann eben gerne abgelehnt, weil das geht moralethisch nicht, das geht vom journalistischen Standpunkt nicht. Und selbst wenn ich es machen würde, wenn das rauskommt, ist meine Karriere zu Ende. Das würde ich,
Aber
das
vielleicht
würde
hättest du dann eine Dauerkarriere bei dem anderen.
naja, ob man das dann will, immer für dieselben Leute arbeiten. Ich
Na gut, okay.
kann Ihnen
Okay.
offscreen mal erzählen, welche beiden Länder das waren. Aber Sie
Na
ahnen
gut.
es vielleicht schon.
Ja, okay. Gut, machen wir noch. So, neben Zahl geht es ja im Film auch um Botschaft und Wirkung. Wer sie sehen will oder wer sehen will, was sie bewirken, braucht ja eigentlich nur die ZDF-Mediathek zu gehen, richtig? Ja.
In diesem Fall schon, ja.
Ja, erzählen Sie uns doch mehr über Schatten der Bombe. Wie entstand der Film?
Meinen Sie die Genese oder wie wir den Film produziert und hergestellt haben?
Na, wie Sie produziert und hergestellt haben.
Wir haben uns einen Drehplan gemacht und haben uns überlegt, welche Leute brauchen wir? Welche Zeitzeugen brauchen wir? Die Zeitzeugen sind ja immer die wichtigsten. Das heißt, Menschen, die wirklich sagen können, ich habe es gesehen. Ich habe den Atompilz gesehen. Ich war dabei. Ich habe daneben angewohnt. Oder alter Journalist, der in Nevada in der Wüste bei diesen spektakulären Versuchen waren, wo sie für eben Journalisten, Fernsehleute etc. Tribünen aufgebaut haben und dann in 10 Kilometer Entfernung so ein Ding hochgegangen ist. Das ist das Wichtigste, erstmal die Protagonisten zu suchen und die Zeitzeugen zu suchen. Die findet man und dann fängt man an, einen Kalender zu machen. Und ich habe jedes Mal ein bisschen Bammel davor, weil ich weiß genau, in dem Moment, wo ich anfange, in den Kalender Daten einzutragen, ist dieser Tag nicht mehr frei für irgendjemanden anderen. Und das hört sich lächerlich an, aber es ist normalerweise so, dass man am Anfang läuft alles gut. So die ersten 3, 4, 5 Leute läuft alles gut. Und dann kommt genau der Moment, wo die zwei wichtigsten Leute für, was weiß ich, die USA, genau an demselben Tag nicht können. Und der eine sitzt aber in Boston und der andere sitzt in der Wüste von Nevada, sprich 11 Stunden Flug entfernt. Und dann fängt man an, das Ganze umzubauen, etc. Das heißt, irgendwann nach wochenlanger Arbeit ist dann der Kalender fertig, den man normalerweise stückelt in Kontinente oder Länder. Also wir haben gedreht zuerst in den USA, sind von der Ostküste durch das ganze Land ins Zentrum an die Westküste, haben 14 Leute interviewt. By the way, nicht alle von diesen 14 Leuten sind im Film. Manche passen einfach nicht. Entweder weil sie zwar interessante Informationen haben, die aber nicht so vermitteln können, dass man damit wirklich was tun kann. Oder aber weil sie zu trocken sind oder weil die Informationen, die sie haben, das, was sie sagen, am Ende zu wissenschaftlich ist und es einfach nicht passt vom Ton. Gut, dann haben wir die USA fertig gehabt und sind von da aus auf die Marshallinseln geflogen. Das heißt, wir sind von letzte Station in den USA war Salt Lake City. Von Salt Lake City über Los Angeles nach Hawaii, mussten 2 Tage in Hawaii ausharren, sind von Hawaii Richtung Australien geflogen und dann wirklich auf diesem Militärflughafen nach 14 Stunden gelandet. Lustigerweise hatten wir sind an einem Dienstag losgeflogen, an einem Dienstag in Hawaii angekommen, sind 36 Stunden später von Hawaii losgeflogen und sind dann an demselben Dienstag auf Majuro, also auf der Marshallinsel, wieder angeflogen, wegen der Datumsgrenze. Also wir hatten dreimal Dienstag hintereinander und einmal kurz Mittwoch. Dann waren wir auf den Marshallinseln, haben da 3,5 Wochen gedreht. Das war extrem schwierig, weil das war sehr, sehr schlecht vorzubereiten. Wir konnten nur sehr wenige Leute überhaupt vorher treffen. Die meisten von den Zeitzeugen sind einfache Menschen gewesen, die man nicht zum Beispiel über eine Videokonferenz oder über E-Mail in irgendeiner Weise vorher treffen kann. Das heißt, man muss sie kennenlernen, man muss Vertrauen schaffen, man muss erzählen, warum man das macht, was man macht und warum wir glauben, dass der oder die Zeitzeugin wichtig und richtig ist, warum seine Geschichte wichtig und richtig ist. Was auch schwierig ist, denn meistens kennt man diese Geschichte ja gar nicht. Meistens sind das Leute, von denen man nur weiß, sie waren dabei. Was haben sie gesehen? Wissen ganz, ganz wenige. Und dann passiert es eben sehr oft, dass die Leute eigentlich fast gar nichts erzählen, weil sie große Scham haben über das, was passiert ist, weil sie eben tatsächlich auch atomar verseucht wurden, dadurch aus ihren Familien ausgeschlossen worden sind, etc., nicht haben heiraten können. Das heißt, es ist wahnsinnig schwer, dann über diese Schwelle zu gehen, ohne die Leute zu zwingen, was man ja nicht will. Das geht ja gar nicht. Und man würde es auch sofort sehen, wenn jemand ein Interview gegen seinen eigenen Willen führt. Das heißt, das ist dieses ganze Vertrauen aufbauen. Man braucht für jeden von diesen Menschen, braucht man tagelang, bis da ein Verhältnis aufgebaut worden ist. Und da muss man schauen, was erzählt er. Gut, und von da aus sind wir weitergeflogen nach Japan. Das ist dann fast Norden von den Marshallinseln aus, waren in Hiroshima, waren in Nagasaki, etc. Und dann wieder zurück nach Europa. Haben in Europa, in Deutschland, Frankreich, Großbritannien etc. gedreht und dann war die letzte und für mich schönste Drehreise nach Kasachstan. Auch ein Fleck auf der Karte, den ich nicht kannte. Ein riesiges, unglaublich schönes Land, das mal zur Sowjetunion gehörte. Und im Nordosten von Kasachstan liegt eben dieses Atomtestgebiet, was viele vielleicht heute noch ein wenig kennen, weil ganz in der Nähe liegt Baikonur. In Baikonur werden die schickt die ESA unter anderem, also die Europäische Weltraumorganisation schickt Raketen hoch, etc. Gehört zum russischen Territorium, auch wenn es auf kasachischem Land ist. Extrem schwierig da ranzukommen. Man muss sich ganz, ganz vorsichtig bewegen, weil es ist überall, da man auch sehr nah an der Grenze ist, es ist überall russische Präsenz. Man hört auch fast kein Kasachisch mehr, je näher man diesem Gebiet kommt, das dann für uns interessant war. Da haben wir die unglaublichsten Menschen kennengelernt. Und da ergab sich genau die Chemie, von der ich eben sprach, dass man mit Leuten zusammenarbeitet, die vom eigenen Feuer, die man mit dem eigenen Feuer dann noch anstecken kann und wo man merkt, der brennt da genauso für wie wir. Toll. Und der dann wirklich sich hingesetzt hat, Menschen, die uns andere Kontakte vermittelt haben. Wir haben zum ersten Mal überhaupt bei diesem Film, ist noch nie gemacht worden, in keinem anderen Film, egal von welchem Land, haben wir Veteranen der Roten Armee Kasachstans, also ehemalige sowjetische Rote Armee, kasachische Soldaten, die darin gedient haben, die in den letzten 4, 5, 6 Jahren der Atomtests in Kasachstan gedient haben und die normalerweise nie befragt werden. Sehr viele von diesen, von Filmen, die über Atomtests sind, erzählen die Geschichte der amerikanischen Soldaten. Keiner hat bis jetzt die Geschichte erzählt von den Sowjets. Wir sind die allerersten, die das tun. Und die Geschichten sind teilweise herzzerreißend. Nicht nur vor allen Dingen wegen der persönlichen Tragödien, die diesen Menschen passiert sind, weil die natürlich alle radioaktiv verseucht sind, weil sie ihre Zähne verloren haben, weil sie halb blind geworden sind, weil sie teilweise genetisch das in ihren Familien weitergegeben haben, etc. Es war am Ende so, wir waren in einem Ort namens Kurtschatow, dem ehemaligen Testgelände, dem wissenschaftlichen Zentrum von diesem Testgelände, und waren da und hatten uns das vorgenommen, da mindestens eine Woche zu bleiben. Warum? Wir haben damit gerechnet und ein bisschen darauf gebaut, dass sich die Mundpropaganda in irgendeiner Weise fortsetzt und dass man hört, dass es sich rumspricht, dass es uns gibt. Genau das ist passiert. Genau das ist passiert. Wir haben in den letzten 3, 4 Tagen kamen Leute aus dem ganzen Land, teilweise von 1.000 Kilometer her, und wollten sich interviewen lassen, weil sie noch nie gefragt worden sind darüber. Und die
Sehr
sind im Film.
spannend. Sehr, sehr spannend. Welche Resonanz haben Sie denn auf die Ausstrahlung erlebt?
Es hört sich vielleicht vermessen an, aber nur positiv. Nur positiv.
Das ist doch gut.
Die
Das ist
Leute
gut.
sind beeindruckt, bewegt. Begeistert kann ich nicht sagen, weil das Sujet ist dafür zu dunkel, wenn Sie so wollen.
Ja.
Das, was funktioniert bei dem Film, was man wirklich bei allen sieht, quer durch die Bank, egal wie sie reagieren, ist: Wow, das wusste ich nicht. Und das geht sogar Experten so, weil wir sind an Orte gegangen und haben Dinge erzählt und erforscht und zum ersten Mal gezeigt, auch mit teilweise Archivaufnahmen, Archivbildern und Materialien, die noch nie einer vorher gesehen hat. Die eben selbst Experten nicht kennen. Und das freut mich immer, wenn der Experte glücklich ist und aber vor allen Dingen eben auch der Mensch, der von dem Ganzen noch nie was gehört hat und der aber eben nicht nach 5 Minuten abschaltet, weil es ihm alles zu viel ist, sondern wenn man das hinbekommen hat mit der Erzählung, mit der Musik, mit den Bildern, mit dem Schnitt, mit dem Gesamtrhythmus. Das ist ja ein Dokumentarfilm, ist ja ein Film. Das ist ja wie ein Spiel, es ist ein Spielfilm ohne geschriebenes Drehbuch. Wenn man das hinbekommen hat, dann hat man gewonnen. Und einen großen Anteil an der ganzen Sache hat die wunderbare Stimme von Axel Mielberg. Axel ist ein wunderbarer Freund, hat zum zweiten Mal gesprochen. Bekannter Schauspieler in Deutschland. Aber selbst wenn er nicht bekannt wäre, Axel hat eine warme, warmherzige, menschliche Stimme. Und genau das brauchten wir, um zumindest einen Teil von dieser, ja, so dunklen Geschichte konterkarieren zu können. Das sind alles kleine Elemente auf der Waage, aber auch die Musik zum Beispiel von meinem wunderbaren Komponisten. Das sind kleine Elemente, aber es hilft.
Ja, und der Film ist jetzt abrufbar in der Mediathek, richtig?
Der Film ist seit dem 6. August abrufbar in der Mediathek und wird es auch noch lange sein.
Ja,
Im
okay.
Schatten der Bombe finden Sie.
Gut, ich schaue ihn mir an. Jetzt
Schön.
nächste Frage. Welche Projekte haben Sie denn aktuell in Vorbereitung? Welche neuen Projekte?
Ich sage mal so, ich habe eine Reihe, eine Serie oder Reihe in Vorbereitung und einen neuen Spielfilm, also dokumentarischen großen Film von 2 Stunden. Die Sujets kann ich Ihnen nicht sagen, weil wir leider die Erfahrung gemacht haben, damit meine ich jetzt nicht Sie, sondern das Internet, dass es wird geklaut überall.
Ja.
Wir hatten das damals schon bei Mecca, bei dem Film, den wir über die große Moschee gemacht haben. Ein bekannter britischer Fernsehsender hat uns sehr gut ausgefragt und hat dann ganz schnell seinen eigenen Film produziert, der Gott sei Dank ganz schlecht war. Und in der Versenkung wieder verschwunden ist. Haben da Geld draufgeschmissen, waren ein Jahr vorher fertig, früher als wir, etc. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, über Projekte spricht man erst dann, wenn man ein bisschen weiter ist.
Und wenn ein Ei gelegt ist, sozusagen.
Genau.
Ja, okay. Was wünschen Sie sich denn von politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern?
Mehr Unabhängigkeit, mehr Weitsichtigkeit, weniger Provinzialität, Weniger Staatsräson, weniger das sich festhalten an einmal gesetzten Worten, eben wie Staatsräson, größere Mobilität. Die USA sind immer das beste Beispiel. Die USA sind im Moment ein Land, in das ich nicht möchte. Wir sind Gott sei Dank jetzt bei diesem Film auch in den USA gewesen, kurz bevor Donald Trump Präsident geworden ist. Ich werde beim nächsten Film wirklich vermeiden, in die USA zu reisen, weil ich nicht weiß, weder ob ich reingelassen werde, noch wie ich behandelt werde. Keine Ahnung. Aber das, was in den USA vorhanden ist, ist ein sehr viel größerer Sinn für positives Risiko. Man gibt dir eine Chance. Wenn du die verpasst, bist du weg vom Fenster. Aber die Chance gebe ich dir. Und das passiert in Europa und speziell in Deutschland nicht. Jeder sichert sich dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal ab. Ob das die Politiker sind, ob das die Wirtschaft ist, etc. Alles geht nur noch um Risikoverminderung. Und das ist das Gegenteil von dem, was wir mit der Industrie oder mit dem Wirtschaftsbereich, in dem ich arbeite, was wir brauchen. Was ich mir wünschen würde, wäre das und eben auch eine größere Flexibilität im Denken. Wenn Sie sich anschauen, was politisch passiert seit, nicht nur seit 2022. Aber ich glaube, wir sollten das Fass mit der Ukraine und mit Russland etc. und auch mit Israel, ich glaube, das Fass sollten wir zulassen.
Ja, sollte was zulassen. Ja, bin ich Ihrer Meinung. Ja. Gut. Okay. Letzte Frage. Was möchten Sie den jungen Gründern oder Kreativen mit auf den Weg geben?
Den jungen Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind heute, wie ich das war vor 10, 15 Jahren, das ist gar nicht so lange her, und auch immer wieder sein werde, kann ich nur sagen, mach's. Denk nicht lange drüber nach. Mach's. Wenn du eine Idee hast, wenn du einen Plan hast, wenn du dafür brennst und wenn du das, was ich die innere Notwendigkeit nenne, fühlst, dass du das machen musst, dann mach es und lass dich von all den Bedenkenträgern nicht davon abhalten. Und wenn du einmal machst, dann machst du nochmal und nochmal und nochmal, weil man darf nicht davon ausgehen, dass wenn man einmal was gebaut hat, dass das dann 20 Jahre lang hält. Das ist das, was ich mit den USA meinte, mit dem amerikanischen Geist. In den USA sind die Leute gewöhnt oder in Nordamerika sind die Leute gewöhnt, ihre Strategie zu ändern. Nicht 20 Jahre denselben Job zu machen, sondern Dinge zu ändern. Und genau das machen wir auch. Jedes Mal ein neuer Film ist jedes Mal ein neuer Anfang. Ich habe mittlerweile vier Berufe. Ich habe einen Beruf gelernt. Und es funktioniert, aber man muss es halt einfach machen. Also die jungen Leute dürfen nicht den Mut verlieren. Sie müssen es einfach machen. Und es geht. Es geht. Es kostet Kraft, es kostet Energie, es kostet Nerven, es kostet im Zweifelsfall Freundschaften. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, warum, Sie haben mich am Anfang gefragt, warum ich Dokumentarfilme mache und weil ich vorher fiktionale Filme gemacht habe, Kino etc. Es gab den Moment, wo ich mich im Spiegel angeschaut habe und mich gefragt habe, stehst du noch hinter dem, was du machst? Beim x-ten Drehbuch von Sat.1 oder was auch immer es war. Und ich musste meinem Spiegelbild sagen, nein, tue ich nicht. Heute stehe ich hinter dem, was ich tue, zu 100%. Zu 100%. Und das gibt mir die Energie. Und in dem Moment, wo ein junger Mensch eine Idee hat, einen Plan hat, der Unternehmertum, Kreativität, all das zusammenbringt, und wenn er davon überzeugt ist, diese Idee ist richtig, und er muss es machen, und er steht dahinter, dann macht's, dann soll er es tun. Das ist das, was ich den Leuten gerne immer wieder sage.
Vielen Dank für dieses tolle Statement und dass Sie heute bei Entscheider im Fokus mit dabei waren. Unser Gast Dirk van den Berg hat eindrucksvoll gezeigt, wie man mit unternehmerischem Mut, internationalem Blick und kreativer Kraft auch im rauen Gegenwind Wirkung entfalten kann. Wenn Sie mehr über Outremer-Filme und aktuelle Projekte erfahren möchten, besuchen Sie einfach die Webseite www.outremerfilm.com. Und wenn Sie als Unternehmer oder Unternehmerin selbst Gast in unserem Podcast sein möchten, dann bewerben Sie sich doch einfach unter kmu.network/podcast. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Herzlichst, Ihr Harald de Vries.
Kani Network.